Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Nachdem wir bereits das Wahlprogramm der FDP vorgestellt haben, geht es heute um das Programm der SPD, die darauf hofft, erneut mit Olaf Scholz den Kanzler stellen zu können. Wir erinnern uns, Scholz betonte bei seiner Rede zur Entlassung von Christian Lindner, dass er keine entweder oder Finanzpolitik mittragen möchte weiter. Er entlässt deshalb Christian Lindner. Entweder Ukraine-Unterstützung oder Bürgergeld, entweder Investitionen in die Industrie oder Kindergrundsicherung. So kann es nicht weitergehen, sagte Olaf Scholz. Jetzt sind wir doch mal sehr gespannt, ob das Programm darauf hindeutet, dass es so nicht weitergeht.
Ja, tatsächlich sah die Ampelpolitik ja zumindest oft genauso wie beschrieben aus. Der Kuchen wurde nicht größer, es wurden keine oder zumindest zu wenige neue Schulden gemacht, auch als die Bedarfe stiegen, und das führte dann zu Verteilungskämpfen, von denen wiederum vor allem die AfD profitierte. Und deshalb können wir sehr gespannt sein, ob die SPD mit ihrem Programm dieser Entweder-Oder-Falle entkommt. Werbung.
Diese Woche läuft in den Kinos an Veni, Vidi, Vici, eine bitterböse Polit-Satire aus Österreich, die vom Leben eines Superreichen handelt. Der Film wurde davon inspiriert, dass Donald Trump 2016 erklärte, er könne auf die Fifth Avenue gehen, jemanden erschießen und würde dennoch keine Wählerstimmen verlieren.
Inszeniert auf der Sonnenseite des Lebens zeigt der Film die Familie Maynard, die sich keinerlei Sorgen machen muss, am wenigsten vor der Strafverfolgung ihrer Gewalttaten. Der superreiche Protagonist geht leidenschaftlich gern auf die Jagd, bloß halt nicht auf Tiere. Es geht um die weit verbreitete Faszination für Reichtum. Es geht um die Skrupellosigkeit von Erfolg und den Horror der Klassengesellschaft, um soziale Ungleichheit und um Rechenschaftsfragen. Und all das bietet natürlich großen Anlass für Diskussionen und Auseinandersetzungen mit realpolitischen Themen wie gesellschaftlicher Umsteuerung und Tax Storage. Ab Donnerstag ist der Film in den deutschen Kinos zu sehen und den Trailer findet ihr auf der Filmwebsite, die in der Beschreibung verlinkt ist.
Zurück zur SPD, die zur Wahl unter dem Motto mehr für dich, besser für Deutschland antritt. Das heißt also, das, was für mich gut ist, ist auch für Deutschland gut. Das, was für Deutschland gut ist, das hilft auch mir. Wir werden sehen, ob das so stimmt. Dabei hangeln wir uns wieder ein bisschen durch an Schwerpunkten, die wir gesetzt haben. Natürlich ist der Fokus ein ökonomischer, aber wir können auch nicht auf alles eingehen. Es gibt zum Beispiel auch einige wirklich interessante und auch gute Passagen zum Thema Pflegeleistungen, wie die bezahlt werden, wenn sie in der Familie stattfinden. Wie kann es aber auch gedeckelt werden, dass man einen Eigenanteil hat, der immer stärker wächst. Darauf können wir jetzt nicht dann konkret hier eingehen, aber viele andere wichtige Dinge stehen für uns im Vordergrund, über die ist zu sprechen. Es geht natürlich um die Schulden und die Schuldenbremse. Wir fragen uns selbstredend, wer profitiert von der angestrebten Steuerpolitik am stärksten? Wie wird das Programm finanziert? Spoiler, naja, wir wissen es nicht so ganz, aber es ist zumindest nicht so ein Luftschloss gebaut, wie die FDP es vorhat. Dann fragen wir, wie steht es um Arbeit und Soziales? Was streben die Sozialdemokraten in Sachen Klimaschutz an? Und welche Ausgaben sind darüber hinaus geplant?
Und am Ende gibt es noch ein paar Kuriositäten, die wir natürlich auch noch besprechen wollen. Direkt am Anfang des Programms, da fällt ein Satz, den ich interessant finde, oder da gibt es so eine kurze Passage, da heißt es: Dies ist das erste, aber sicher nicht das letzte Mal, dass wir die Wörter "wir kämpfen für" verwenden. Wir könnten auch "wir setzen uns ein für" oder "wir engagieren uns damit" schreiben. Aber wir spüren alle, wie groß die Dringlichkeit ist, mit der wir Themen anpacken müssen. Also lasst uns gemeinsam für das, was uns am Herzen liegt und was unser Land in Zukunft führt, kämpfen. Das ist ja gleich mehrfach interessant von der Art und Weise, wie man angesprochen wird. Man wird als Bürger nicht gesiezt, sondern geduzt, wie es unter Sozialdemokraten ja üblich ist. Und was interessant ist, ist, dass man gleich nochmal so erklärt, warum man dieses oder jenes Narrativ hat. Ja, das ist ja sehr wichtig geworden, die letzten Jahre immer wieder die eigenen Narrative zu erklären, kontextualisieren etc. Das wird hier sehr klar gemacht. Nur das, was wir uns natürlich da ein bisschen fragen, ist, wie glaubwürdig ist das denn, ja, zu kämpfen für verschiedenste Themen. Das haben Sozialdemokraten schon lange versprochen. Das gibt es seit über 100 Jahren, dieses Versprechen, und das doch mit sehr wechselndem Erfolg. Also wir können das alles so ein bisschen unter Vorbehalt stellen, was wir hier im Folgenden vortragen werden. Es wird einige ganz gute Sachen in diesem Wahlprogramm geben, aber wir wissen dann ja, wie das läuft, wenn man so einen Seeheimer Flügel beispielsweise hat, der sehr dominant ist und der dann vielleicht auch noch mit Merz und Co. koalieren will.
Ja, dieser Kampfesmut der Sozialdemokraten, den muss man doch häufig suchen gehen, würde ich sagen. Also man schreibt immer sehr gute Programme, wie ich finde, oder fast immer, und gibt auch mitunter launige Interviews und haut da auf die Pauke. Aber wenn es dann um die Realpolitik geht, dann sehe ich da tatsächlich wenig Kampf, sondern da wird schon im Vorhinein sehr viel aufgegeben. Da gibt es auch wohl nicht so viele rote Linien. Deswegen ist das eine schöne Rhetorik, die man sich hier zu eigen macht, aber die Frage ist, ob aus dieser Rhetorik auch mal eine politische Kampfeskraft wird.
Wir können ja einfach mal in das richtige Programm jetzt reinschauen und das Vorgeplänkel überspringen. Da heißt es: Investitionen in unseren Wohlstand, in unsere Arbeitsplätze, in unseren Zusammenhalt und in unsere Sicherheit. Da darf es jetzt kein Entweder-Oder geben. Das verspricht man dann zum Beispiel bezogen auf Schulden. Da heißt es, wir wollen verhindern, dass kommenden Generationen Investitionsschulden vermacht werden. Etwa ein sanierungsbedürftiges Schienennetz der Bahn, veraltete Schulgebäude oder abgewanderte Arbeitsplätze. Das ist natürlich eine clevere Formulierung. Also man spricht jetzt von Investitionsschulden, versucht also diesem neoliberalen Narrativ von wegen die armen jungen Generationen, die werden den Schuldenberg erben, versucht man etwas volkswirtschaftlich Sinnvolleres entgegenzusetzen, indem man sagt, naja, besser gibt es ein paar Schulden, aber dafür gibt es vor allem dann auch funktionierende Infrastruktur und all das. Das ist erstmal das erste große Versprechen.
Und zwar, auch hier richtig, ja, ne? Das ist ja auf jeden Fall. Auch was wir hier immer wieder betont haben, dass die Schuldenberge des Staates auch Vermögensberge sein können, in der Form, dass damit zum Beispiel Chipfabriken gebaut werden, Schulen errichtet werden, was auch immer.
Und die SPD will für langfristige Investitionen mehr Kredite aufnehmen und schreiben: Außerdem wollen wir die veralteten Kriterien der Konjunkturkomponente der Schuldenregel an die aktuellen wirtschaftlichen Realitäten anpassen, damit unser Gemeinwesen gerade auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für ein stetiges und hohes Investitionsniveau sorgen kann. Ja, also man will da an den Schuldenregeln in verschiedenster Art und Weise rumdoktoren, die will man teilweise erweitern, wie wir gleich noch sehen werden, oder halt auch an so technokratischen Details wie der Konjunkturkomponente rumspielen. Derzeit ist es ja so, in Zeiten des Abschwungs sind zusätzliche Kreditaufnahmen gestattet, auch über die strukturelle Verschuldungsgrenze hinaus. Jedoch soll dann eine Rückführung in Aufschwungphasen geschehen. Das heißt, das Geld muss wieder zurückgezahlt werden, was ja eine Strategie ist, die zum Beispiel Christel Lindner während Corona sehr intensiv verfolgt hat. Also dass es ihm sehr wichtig war, diese Corona-Schulden zurückzuzahlen, dass es ihm noch dazu vor allem, also noch wichtiger als die Rückzahlung der Corona-Schulden, war für ihn ja dann, dass man wieder unter die 60% Verschuldung im Verhältnis zum BIP kommt, also dass man da wieder dieses Niveau erreicht, das von den Maastricht-Kriterien vorgeschrieben wird.
Ja, und damit hemmt man natürlich einen Aufschwung wieder, wenn man gleich, wenn es ein bisschen nach oben geht und eine Krise vorbei ist, sagt, jetzt müssen wir aber sofort wieder anfangen, das Ganze zurückzuzahlen. Nun wird man in diesem Programm nicht den Satz lesen, wir sind gegen die Schuldenbremse oder die Schuldenbremse gehört abgeschafft. Man muss schon genau lesen können, um zu verstehen, was die Sozialdemokraten hier vorhaben. Das möchte ich auch mal ganz klar als Kritik äußern. Ich wundere mich ein bisschen darüber, dass man ein Programm, das zum Teil wirklich wichtige Punkte für einen Großteil der Bevölkerung beinhaltet, so verklausuliert schreibt. Also das ist wirklich nur für Experten eigentlich verständlich.
Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist sehr einerseits irgendwo in so einem technokratischen Sprech, du wirst es ja gleich mal vortragen, was da steht zu den Schuldengrenzen,
ja.
Von denen, also die dann auch nicht erklärt werden. Also wo dann nicht gesagt wird, das bedeutet, von diesem Verschuldungsniveau dürfen wir in Zukunft auf jenes Verschuldungsniveau gehen. Also ja. Es ist alles recht abstrakt formuliert, aber ohne dann diese Abstraktion irgendwann mal für normale Leute greifbar zu machen, was das genau bedeutet.
Es bleibt nebulös auch häufig, ja. Weil es nicht genannt wird. Und dazwischen gibt es aber dann so Kirchentagsprosa, so Sätze, bei denen man denkt, wer hat die denn jetzt gerade da reingeschrieben? Also es ist zwischen so einer hochtechnokratischen Sprache und einer Kirchentagsprosa changierend. Es ist also aus literarischen Gesichtspunkten auch gesagt, kein wirklich guter Text, aber gucken wir uns mal die Inhalte an. Da heißt es, die aktuelle Schuldenregel ist nicht auf die Herausforderungen unserer Zeit und der Zukunft ausgelegt. Das ist ja schon mal eine Aussage. Dann heißt es, deshalb wollen wir die Schuldenregel im Grundgesetz so reformieren, dass Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und in den Wohlstand nicht behindert werden. Das heißt also, es geht nicht um eine Abschaffung der Schuldenregel, aber um eine Reform, die also mehr Investitionen zulässt. Dabei soll die Kreditobergrenze reformiert werden. Es soll mehr Ausnahmetatbestände für Zukunftsinvestitionen geben. Ja, es ist ja immer die Frage, wenn man zum Beispiel ein Sondervermögen schafft oder wie immer man das dann deklariert, wird es in 3 Monaten von Karlsruhe einkassiert oder nicht? Hier will man also das Ganze weiten, damit da mehr möglich ist und man sagt dann meinetwegen, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes hängt von der Chipproduktion ab. Deswegen machen wir hier den Chip-Sonderfonds, weiß ich nicht was. Es geht darum, dass man die Defizitregeln flexibler ausgestaltet und Länder sollen ja die Möglichkeit bekommen, auch selbst Kredite aufzunehmen. Etwas, was man ja damals einfach, ich glaube, das war auch Bayern, die das besonders vereitelt haben, was man da nicht möglich gemacht hat. Und bislang war es ja so, dass man also eine strukturelle Neuverschuldung hatte und die auf maximal 0,35% des nominalen Bruttoinlandsprodukts beschränkt war. Und für die Länder, also das war galt für den Bund, und für die Länder war es ja so, dass denen verboten war, strukturelle Neuverschuldungen vorzunehmen. Und das soll nun fallen. Die Länder sollen also da mehr Flexibilität haben. Dann folgt aber so ein merkwürdiger Satz, oder?
Ja, der das dann wieder sehr stark relativiert, diesen Reformwillen. Da liest man nämlich, dies geschieht in Einklang mit den europäischen Fiskalregeln. Das heißt also, man will, du hast es schon angedeutet, nicht die Fiskalregeln in Deutschland abschaffen, diese künstlichen Verschuldungsgrenzen, sondern man passt sich dem, was in Europa bereits durchgesetzt ist, an. Der Maastrichter Vertrag, der besagt, maximal 3% jährliches Haushaltsdefizit in Relation zum BIP und maximal 60% Gesamtverschuldung. Das ist ja Pi mal Daumen das, wo man jetzt langsam wieder hingekommen ist in Deutschland. Ja, also wo Christian Lindner versucht hat, Deutschland hin zurückzuführen. Da wäre dann also durchaus die Frage, naja, wie viel Raum ist denn dann eigentlich für große Zukunftsinvestitionen, wenn man sich an diese Grenzen halten möchte?
Ja, lass uns doch mal gerade einmal darüber ganz kurz reden. Das geht doch eigentlich nur, also wenn ich jetzt sage, ich brauche da mal 50 Milliarden für dies und das, dann geht das doch wahrscheinlich nur, dass ich ein Sondervermögen mache, das dann nicht mit hineinspielt. Das gehört dann nicht zu den 60% Gesamtverschuldung, weil das jetzt anders deklariert ist. Also es geht jetzt schon wieder darum, sich neue Taschenspielertricks auszudenken. Ich glaube auch aus einem ganz bestimmten Grund, damit, wenn wir jetzt wirklich auf EU-Ebene sagen würden, also Deutschland auf EU-Ebene sagen würde, wir müssen das viel stärker ausweiten, wir müssen da weg vom Maastrichter Vertrag und all das, dann würden natürlich auch die Begehrlichkeiten der anderen Länder wachsen. Und da ist natürlich Deutschland sehr dagegen, dass die auch auf die Idee kommen, sich weiter zu verschulden.
Ja, der Witz ist ja nur, sie machen es ja eh schon. Ja. Also die haben ja viel höhere Verschuldung als in Deutschland. Und einige der EU-Länder sind damit in den letzten Jahren ja auch recht gut gefahren. Also insgesamt wächst ja die Eurozone einfach stärker als Deutschland in den vergangenen Jahren.
Ja.
Das heißt, da kann man es ja schon einfach mal beobachten. Und jetzt ist wirklich die Frage, wo sind die Spielräume? Ja, man kann da rumtricksen, also mit solchen Taschenspielertricks, wie du es genannt hast. Was tatsächlich etwas mehr Luft zum Atmen ermöglicht, ist, dass das strukturelle Defizit maximal 0,5% des BIP betragen darf, laut europäischen Regeln, wohingegen es in Deutschland ja 0,35% sind für den Bund und 0,0% quasi für die Länder. So, und von 0 bzw. 0,35% bis 0,5%, das muss man ja gestehen, das ist ein großer Schritt. Also von 0,35 auf 0,5%, das ist eine Veranderthalbfachung. Das ist keine kleine Summe. Das ist sehr, sehr viel. Die Frage ist dann eher, wie schnell man die 60% Gesamtverschuldung dann ankratzt und ob man dann dort wirklich Halt macht oder nicht. Und Deutschland hat sich also im Vergleich zu Europa stärker die Hände gebunden und diese Schlinge soll nun etwas gelöst werden. Auch soll es eine Reform der Notlagenregelungen geben, also wie im Katastrophenfall oder im Krisenfall investiert werden darf und Schulden aufgenommen werden dürfen. Das ist ja etwas, das haben wir die letzten Jahre immer wieder gesehen. Wenn eine Krise da ist, sei es Corona, sei es der Ukraine-Krieg und das hat ökonomische Folgen.
Hochwasser.
Dann konnten ja auf einmal Schulden gemacht werden, die ansonsten so nicht möglich gewesen wären. Auch dort will man also nochmal drüber nachdenken, wie man diese Regelungen angeht. Und dann heißt es, es bedarf endlich einer Lösung des spezifischen Problems der kommunalen Altschulden. Ja, also die bereits bestehenden Schulden der Kommunen. Da ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Wie werden die abgestottert? Und das wäre schön, wenn man das wüsste. Man erfährt es aber leider nicht.
Ja, endlich eine Lösung muss her. Wir stimmen zu, nur wäre nett gewesen, man sagt, welche denn? Das Ziel jedenfalls ist ein Investitionsturbo, wie es heißt. Und dieser Turbo soll auch dadurch gelingen, dass man einen Deutschlandfonds einführt. Das ist eine Idee, die ja vor einigen Monaten bereits Robert Habeck ins Spiel gebracht hatte. Es heißt da zum Deutschlandfonds. Der Deutschlandfonds soll anfangs mit 100 Milliarden Euro ausgestattet werden. Er wird so gestaltet, dass er auch im bestehenden Rahmen der Schuldenregel unseres Grundgesetzes funktioniert und über sogenannte finanzielle Transaktionen. Das heißt also, man hat auch einen Sonderfonds oder sowas will man da bilden.
Weiter. Aber toll finde ich, dass Sie sagen, über sogenannte finanzielle Transaktionen, so als wäre die normale Schuldenaufnahme, die nicht über Sondervermögen stattfindet, nicht auch eine finanzielle Transaktion. Ja, das ist ja eine Transaktion, wenn ein Staat sagt, hier, liebe Finanzmärkte, hier habt ihr Wertpapiere, kauft die mal, dann kriegt man dafür Geld. Von daher ist es eine relativ unsinnige Aussage. Und ich frage mich ja übrigens auch, ob man sich so einen Gefallen damit tut, das Wort Deutschlandfonds zu benutzen, denn du hast es schon gesagt, das ist jetzt ein Begriff, ob das so richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja ein Begriff, der jetzt sehr stark mit Robert Habeck in Verbindung gebracht wird. Also da wirklich noch die Begrifflichkeiten zu übernehmen und sich dann nicht irgendwie nochmal einen anderen Namen für das Projekt auszudenken, kann man jetzt immer politstrategisch hinterfragen, ob das wirklich clever ist, wenn es so wirken soll, als hätte man auch eigene Ideen.
Ja. Weiter heißt es, der Deutschlandfonds nutzt dieses Kapital dann, um Unternehmen und Einrichtungen mit den nötigen Finanzmitteln für wichtige Zukunftsinvestitionen auszustatten, per Darlehen oder als Beteiligung. Staatliches Geld ist nur die eine Seite, zugleich soll privates Kapital mobilisiert werden. Große institutionelle Anleger, wie zum Beispiel Versicherungen oder Pensionskassen, können so ebenfalls in diese Unternehmen und Einrichtungen investieren. Das heißt, durch die Investition des Staates, durch diese 100 Milliarden, gibt man privaten Anlegern die Sicherheit und auch die Zuversicht, dass hier etwas geschieht. Der Staat steht dahinter, also kommt auch ihr mit eurem privaten Geld da rein. Das ist durchaus eine recht große industriepolitische Maßnahme, wenngleich wir jetzt hier nicht so klar wissen, wie wird das Geld dann verteilt. Denn es gibt ja durchaus progressiv denkende Ökonomen, die das kritisch sehen, wenn zum Beispiel jetzt lauter Chipfabriken hochgezogen werden. Vielleicht ist das doch nicht die beste Strategie für Deutschland.
So, und sehr vorsichtig ist man da auch bei der Frage nach einer gemeinschaftlichen europäischen Verschuldung. Es ist ja eine Idee, die ist vor allem bei Konservativen und Liberalen unbeliebt, weil Deutschland sich gerne als der gestrenge Lehrer mit Rohrstock sieht, der über die Austeritätspolitik wacht. Aber man weiß ja auch, dass man durchaus ein Publikum hat, was generell die Verschuldung vielleicht aus schlechtem Grund, aber dass die Verschuldung skeptisch sieht, dass dann vielleicht so ein bisschen nationalistisch ist und dass dann den anderen, gerade den Südeuropäern, erst recht nicht traut und dass man deshalb da wahrscheinlich sich so ein bisschen bedeckt hält, könnte ich mir gut vorstellen. Immerhin heißt es, die Rückzahlung des Covid-Aufbaufonds Next Generation EU soll nicht zulasten von Investitionen gehen. Da kann man zumindest hoffen, ja, also dieser Fonds, der ist damit insgesamt über 800 Milliarden Euro ausgestattet. Man kann zumindest hoffen, wenn da diese Formulierung nicht zu Lasten ins Programm geschrieben wird, dass wahrscheinlich Wege gefunden werden sollen, dass die Tilgung der Schulden vertagt wird. Also dass nicht am ersten Punkt der Prioritätenliste steht, jetzt werden die gemeinsamen Schulden zurückgezahlt. Und dann heißt es, durch echte EU-Eigenmittel machen wir die EU finanziell unabhängiger von den nationalen Regierungen. So. Auch das klingt erstmal nett, nur wie hoch sollen denn die Eigenmittel sein und wie genau soll dieses Geld denn dann reinkommen, wenn es unabhängiger von den nationalen Regierungen sein soll? Soll sich die EU also doch mehr verschulden können? Das klingt zumindest so, darauf liefe es schließlich hinaus, denn sonst müsste ja die EU entweder durch Steuereinnahmen oder durch mehr Zahlungen seiner Mitglieder ein höheres Budget erhalten und gerade letzteres wird erstens nicht im Sinne Deutschlands sein, ja. Und zweitens beißt sich das natürlich mit dem, was man dann vorher quasi gesagt hat, dass man da so skeptisch ist.
Ja. Zur Industriepolitik gehören natürlich auch Steuersenkungen für Unternehmen. Da will man aber nicht einfach mal allen es ein bisschen leichter machen, sondern Steuersenkungen sollen Unternehmen dann erhalten, wenn sie investieren. Es soll keine pauschalen Steuersenkungen mit der SPD geben. Sie wollen auch das Verantwortungseigentum in die Tat umsetzen. Da gibt es ja eine eigene Folge von uns dazu. Und mehrmals setzt sich in diesem Programm, das ist ganz interessant, das macht sie bei den anderen Parteien nicht so, von der CDU ab. Also da wird mehrmals Stellung bezogen. Da heißt es beispielsweise, an vielen Stellen unserer Wirtschaft wird der Fachkräftemangel derzeit deutlich. Darauf gibt es falsche Antworten wie, wir müssen länger arbeiten oder weniger Schutzrechte für die Beschäftigten. Diesen Ton schlägt die CDU an. Wir nicht. Notwendig sind vielmehr eine richtig gute Ausbildung und mehr Investitionen in die Qualifizierung. Das heißt, man will offenbar Geld in die Hand nehmen, auch wenn die Summe ungenannt bleibt, um solche Investitionen der Qualifizierung in die Tat umzusetzen. Wenn man wie die SPD derart mit Zahlen spart, in diesem Programm muss man sie wirklich suchen gehen, es gibt ganz, ganz wenige, dann ist natürlich auch der Vorwurf schwierig zu sagen, das Programm ist nicht gegenfinanziert, weil man einfach gar nicht weiß, was wird denn so genau ausgegeben. Man kann wohl dann nachher, wenn es um die Steuererleichterungen und so sagen, es gibt da auch ein Defizit bei der SPD, das entsteht, das aber zum Beispiel weitaus kleiner ist als das, was jetzt bei bei FDP oder CDU herauskäme, wenn sie ihr Programm wirklich in die Tat umsetzen könnten. Aber vieles bleibt nebulös und deswegen sind auch Rechnungen zur Gegenfinanzierung natürlich schwierig.
Und es führt uns zum Thema Steuern. Hier ist die SPD tatsächlich wagemutig wie schon lange nicht mehr. Zitat, beste Bildung braucht eine kraftvolle und nachhaltige gesamtstaatliche Finanzierung. Wir wollen deswegen die Erbschafts- und Schenkungssteuer reformieren, um gezielt in bessere Bildung für alle Kinder und Jugendlichen investieren zu können. Ja. So. Das ist interessant, und zwar, was man hier ja macht, ist, man nimmt dieses große liberale Ziel, was ja die FDP ganz am Anfang auch des Programms proklamiert hat, also Bildung kommt auf der Prioritätenliste ja auf Platz 1 bei den Liberalen im Programm und sagt, genau deshalb brauchen wir eine Reform von Erbschafts- und Schenkungssteuer, also um quasi für einen egalitäreren Wettbewerb zu sorgen, brauchen wir auch die Umverteilung. Das heißt, bei der FDP ist ja so diese Idee, ja, der Wettbewerb ist schon ungerecht, aber eigentlich ist das Ergebnis vom Wettbewerb ja sehr gut, also die Ungleichheit. Und hier sagt die SPD gewissermaßen, ja, mag ja auch so sein, aber irgendwann wird es uns dann doch zu viel und dann gehen wir dann die Erbschaften und dann all das ran und verteilen das um gute Bildung zu ermöglichen. Und das wäre jetzt auch die Frage, ob man beispielsweise durch solche Zweckbindungen, also dass man ganz öffentlich proklamiert, wofür solche Reformen stattfinden, denn das wird hier ja direkt miteinander in Verbindung gestellt, ob man sowas auch populärer machen könnte. Also wenn man tatsächlich das stärker kommuniziert, dass man sagt, wir wenden unser Geld für Bildung auf und deshalb nehmen wir es von hier oder dort.
Ja. Denn außerdem, das ist ja immer das Argument, dass Leute gegen die Erbschaftssteuer einen Anschlag bringen, dass sie sagen, ja, aber warum soll man nicht der nächsten Generation etwas vermachen dürfen und so. Und dass man dann sagt, genau, wir wollen aber der nächsten Generation im Ganzen was vermachen, und zwar bessere Bildung, die finanzieren wir folgendermaßen, nämlich über eine Erbschafts- und eine Schenkungssteuer, dann glaube ich, könnte man damit durchaus die Öffentlichkeit für sich gewinnen.
Ja, und wir haben ja schon gehört, die Länder, die sollen sich verschulden können.
Ja.
Und sollen aber auch über die Verschuldung hinaus mehr Einnahmen erzielen können. Zitat: Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie Vermögenssteuer stärken dann die Einnahmeseite der Länder, denen das Aufkommen aus diesen Steuern zusteht. Und das ist natürlich auch ganz clever gedacht, denn da Bildung in Deutschland bislang Ländersache ist, könnte man das gut miteinander verknüpfen, dass man also diese Steuern haben, die in den Ländern anfallen, und dass man damit dann auch sich traut, mehr Bildung zu finanzieren.
Mutig ist auch, dass die SPD sich einsetzt für eine effektive Mindestbesteuerung für große Betriebsvermögen, und dies soll dann auch vermögenshaltende Familienstiftungen mit inkludieren. Das heißt also, wir können nicht mehr dann so weitermachen wie bisher, also wir schon, aber nicht mehr diese Leute, die da ihre Betriebsvermögen einfach mal so vererben und am Ende 0,9% Steuern darauf gezahlt haben. Wenn man da einfach eine Mindestbesteuerung macht und sagt, egal wie ihr das jetzt da rechnet, das müsst ihr zahlen, hat man natürlich damit auch schon mal etwas zumindest eingefangen. Aber jetzt kommt wirklich der Hammer für mich. Also ich konnte es gar nicht glauben, als ich das gelesen habe. Also nicht so, dass dieser Gedanke völlig neu ist, aber dass er da mal so klar drinsteht und auch unmissverständlich, das finde ich ungeheuerlich. Und das hätte man aber jetzt wirklich als großes Thema machen müssen im Wahlkampf. Also man hat ja noch Zeit dafür, aber ich wundere mich darüber. Es heißt da: In Deutschland werden Einkommen aus Arbeit stärker als Vermögen besteuert. Dies wollen wir verändern und mehr Steuergerechtigkeit schaffen. Okay, wir wissen, Einkommen aus Kapital soll jetzt plötzlich anders versteuert werden. Und zwar wie? Bislang ist es ja so, dass Kapitaleinkommen über die Abgeltungssteuer besteuert wird. Das sind 25% plus Soli, plus, wenn man in der Kirche ist, Kirchensteuer. Das heißt also, wer jetzt ein Aktienportfolio hat und dort jetzt seine Aktien verkauft, hat richtig Gewinn gemacht, muss also dann 25% Abgeltungssteuer darauf bezahlen. Jeder hat einen Pauschbetrag, also einen Freibetrag von 1000 Euro pro Jahr. Das wird also nicht besteuert, aber sonst 25%. Jetzt ist es ja so, dass die Leute, die wirklich große Kapitalerträge haben, 25% darauf zahlen müssen. Da können jetzt manche sagen, das ist ja auch nicht wenig. Ja, aber wenn man sich anschaut, was man fürs Einkommen an Steuern zahlen muss, dann ist das ja lächerlich wenig. Denn wir wissen ja, die Einkommensteuer geht bis 42% bzw. 45%. Ja, plus Soli dann nochmal. Das heißt also, da sind Leute, die, wenn sie 100.000 Euro mit Arbeit verdienen, müssen sie mehr Steuern zahlen, als wenn sie 100.000 Euro mit Aktiengeschäften verdienen. Und jetzt wollen die tatsächlich die Abgeltungssteuer abschaffen, und sie wollen, dass die Kapitalerträge genauso besteuert werden, wie es der Einkommensteuertarif verlangt. Das heißt, wenn jetzt jemand, sagen wir, 30.000 Euro im Jahr verdient, dann wird er ja irgendeinen Einkommensteuersatz, das ist ja dann progressiv gestaltet, wie viel werden das sein? Vielleicht ist er dann bei 22% oder so, der hat dann sogar noch einen Gewinn gemacht. Ja, der muss dann die Kapitalerträge niedriger besteuern. Also wer wenig hat, muss weniger bezahlen. Das ist ja bei einer progressiven Situation so.
Aber es werden mehr als 22 sein, aber ja.
Aber die Leute, die jetzt sowieso schon ordentlich verdienen, und da kommen jetzt noch die Kapitalerträge drauf, die müssten dann vielleicht sogar bis 45% ihre Aktienerträge und anderen Kapitalerträge versteuern. Und das wären schon enorme Mehreinnahmen, glaube ich, und macht natürlich auch Arbeit wieder viel attraktiver, als das jetzt der Fall ist.
Ja, Arbeit muss sich wieder lohnen.
Ja, das tut es ja da auch dann. Also ich finde, das ist wirklich ein großer Schritt, der da gemacht wird. Und ich glaube, da werden jetzt auch einige mit einem großen Portfolio ganz schön nervös werden.
Ja, mal gucken, wie die SPD wirklich dafür kämpft. Aber in der Theorie klingt das schon mal sehr gut. Auch Immobilienspekulanten will man das Leben schwer machen. Zitat, wenn eine nicht selbstgenutzte Immobilie privat verkauft wird, ist der Gewinn nach Ablauf einer Spekulationsfrist von 10 Jahren aktuell steuerfrei. Auch da damit möchte man Schluss machen. Ja. Die SPD plant außerdem Entlastungen für die unteren 95% der Einkommensteuerpflichtigen. Dafür sollen Spitzeneinkommen und Vermögen stärker besteuert werden. Und wie sieht das dann in der Gesamtwirkung der Verteilung aus? Wir haben das ja bei der FDP sehr detailliert letztes Mal aufgefächert. Wir wollen das zumindest kurz hier auch nochmal bei der SPD machen. Und zwar durch ein höheren Grundfreibetrag passiert das. Der Spitzensteuersatz, der greift etwas später. Dafür wird dann der sogenannte Reichensteuersatz, ja, also der höchste Steuersatz, den es gibt, der ja auch de facto der Spitzensteuersatz ist, auch wenn fälschlicherweise der immer Reichensteuersatz genannt wird, der soll dann bereits ab 210.000 Euro im Jahr greifen mit 47%. Und bislang ist man da ja deutlich höher. Da ist man jetzt ja schon bei über 270.000 Euro. Und da geht ja erst dieser Steuersatz los nach derzeitigem Recht. Ja. Stefan Bach schreibt dann bei X, also bei Twitter, wie ich ja noch sage, die unteren 99% des Volkes werden mit 35,5 Milliarden Euro pro Jahr entlastet. Also einschließlich Besserverdienern und den armen Reichen. Ja, also selbst diejenigen, denen es eigentlich immer noch sehr gut geht, die bekommen sogar Entlastungen. Die Top 1% werden aber mit gut 14 Milliarden Euro pro Jahr belastet, wenn denn die Steuererhöhungen für Superreiche funktionieren.
Ja, wenn man so 20.000 brutto im Monat verdient, plus dann noch ein paar Kapitalerträge hat, weil man ein paar Aktien verkauft, dann wird man tatsächlich stärker belastet. Und da kann sich ja jeder nochmal selbst fragen, ist das bei mir so? Muss ich also mich dann nochmal politisch umorientieren oder so? Wenn das nicht so ist, dann würde man tatsächlich von diesem Programm profitieren. Und Stefan Bach schreibt da die unteren 99%, was ja eine wunderbare Formulierung ist. Aber jetzt sagst du zu Recht, das ist ein Programm, ja, und wir wissen nicht, was da kommt. Aber ist dir das mal so stark aufgefallen, dass man das so formuliert mit den Kapitalerträgen bei der SPD, dass man sagt, wir gestalten die da progressiv? Und das bedeutet ja einfach, dass die Leute, die da diese großen Portfolios halten, die einfach so Rentierkapitalisten sind durch Mieten, richtig Einbußen haben werden, während ja diese Kleinaktionäre jetzt gar nicht davon betroffen sind. Also ich nehme jetzt mal an, die Leute, die jetzt uns hier zuhören und vielleicht auch gerade auf ihren Neo-Broker noch gucken, die werden ja jetzt nicht alle Angst haben, dass sie progressiv da besteuert werden.
Ja, und ich glaube auch, dass es, also eigentlich, was ist es dann deutlich stärker noch in den Mittelpunkt stellen könnte. Also das ist ja eigentlich was dem Gerechtigkeitsempfinden des normalen Bürgers total Genugtuung bringt, ja, also dass man sagt, man hat da diese Entlastung von fast allen in der Gesellschaft und es sind dann wirklich nur die, die hohe Kapitalerträge haben, die dann dadurch letztlich mehr zahlen und man weiß ja, was dann in der FDP gesagt werden wird, ja, das ist ja eine Bestrafung derjenigen, die vielleicht finanziell privat vorsorgen, die aber auch nicht super viel Geld haben, da würde ich dann auch sagen, gut, man kann ja dann nach sehr konkreten Lösungen gucken, wie man das dann für die alles ganz genau bewerkstelligt, aber ja,
da wäre ich auch für
das
zu haben.
Ausweichmöglichkeiten. Also,
wir haben ja auch schon, meine ich. Wir haben ja über ETF schon geredet und auch, wie man da ein bisschen sich was ansparen kann für das Alter. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, dort eine ganz klare Regelung zu finden, dass nicht alles dann progressiv besteuert wird. Ich wäre sehr dafür, dass man dann für die Leute, die wirklich dafür ihr Alter noch etwas angespart haben, den Freibetrag größer macht oder da die Besteuerung geringer macht, dass die jetzt nicht, nachdem sie dann 40 Jahre eingezahlt haben und in Rente gehen, plötzlich den Steuerhammer abbekommen. Das finde ich auch blödsinnig. Hm. Würde ja auch niemandem weiterhelfen, wäre auch volkswirtschaftlich wenig sinnvoll. Aber um die eigentlichen Vermögen, die es da geht, die trifft man doch damit ganz gut. Während man die andere auch entlasten will, zum Beispiel auch dadurch, dass man überhaupt mal eine Einkommensteuererklärung macht, fand ich auch eine interessante Idee, dass die SPD für vorausgefüllte Einkommensteuererklärungen ist. Das heißt also, dass mehr Leute auch ermutigt werden, eine Steuererklärung zu machen, dass der bürokratische Aufwand, eine zu machen, nicht mehr so hoch ist, dass man vielleicht dann das sehr viel pauschaler machen kann, vielleicht ein paar Dinge ankreuzen muss und dann funktioniert das. Denn es ist wohl so, dass sehr viele Leute in Deutschland keine Steuererklärung abgeben. Dann wird das ja einfach nur so geschätzt. Mhm. Beziehungsweise, ja, geht da vielleicht das eine oder andere durch die Lappen. Wichtig ist auch, dass der Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel von 7% auf 5% gesenkt werden soll. Das kommt also denen vor allem zugute, die das meiste für Lebensmittel verkonsumieren, also das meiste, was sie so verdienen. Dann ist es so, wenn wir über die Finanzierung sprechen, dass das schon, so war eine Rechnung, glaube ich, von Stefan Bach, bedeutet, dass 30 Milliarden weniger Steuereinnahmen da sind. Da kann man aber auch wieder darüber nachdenken, ob mit entsprechendem Wirtschaftswachstum, wenn der Aufschwung denn gelingt, da wieder neu Geld in die Kassen fließt. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist, wenn man so eine Industriepolitik verfolgt und wenn man auch davon ausgeht, dass man Wirtschaftswachstum braucht, dass man dann so nicht eine gute China-Strategie hat. Ich meine, also eine wirtschaftlich vernünftige. Da heißt es dann, Peking ist kein einfacher Partner. Stimmt, ja. Und weiter, die SPD unterstützt die Umsetzung der ersten deutschen China-Strategie und setzt sich für eine europäisch abgestimmte China-Politik ein. Naja, also die China-Politik Europas ist ja eher problematisch gerade oder unter Ursula von der Leyen. Weiter heißt es, in der EU definieren wir China als Partner, Wettbewerber und Systemrivalen. Die Volksrepublik ist zu einer führenden globalen Gestaltungsmacht aufgestiegen. Ohne deren Mitwirkung geht es nicht, aber trotzdem, China würde aggressiver auftreten und so weiter. Und da bin ich doch sehr skeptisch. Man kann das ja denken und es ist ja auch nicht falsch zu sehen, dass da China anders auftritt. Nur wenn ich mich selbst hineinbegebe in diese Konkurrenz im Sinne von, wir sind jetzt Systemrivalen, dann ist natürlich auf Dauer keine sinnvolle wirtschaftliche Zusammenarbeit mehr möglich. Die Frage wäre ja eigentlich, wie könnte man so eine Rivalität sinnvoll überwinden, ohne jetzt 1000 Zugeständnisse zu machen, um dann tatsächlich auf beiden Seiten von einer Zusammenarbeit wirtschaftlich zu profitieren.
Ja, ich finde es schon überhaupt lustig, also die Formulierung, wir sind Partner und Systemrivalen, das geht ja schon mal nicht zusammen. Also Systemrivale heißt ja mehr als man steht in der Konkurrenz zueinander auf dem Weltmarkt, sondern das heißt ja, man hat ein vollkommen anderes Programm, wie eigentlich Weltordnung aussehen sollte. Also die Sowjetunion und die USA, das waren Systemrivalen, die haben verschiedene, also wirklich komplett verschiedene Ideen davon gehabt, wie Ökonomie, Gesellschaft, globale Macht etc. aussehen sollen. Es ist ja bei Deutschland und China überhaupt nicht so. Das sind einfach zwei kapitalistisch recht erfolgreiche Staaten, die sich um ihre Macht in der Welt bemühen. Und daher ist Systemrivale eigentlich schon gar nicht der richtige Begriff dafür. Und man kann halt nicht Partner und Systemrivale zusammen sein. Also das geht einfach nicht zusammen.
Bezogen ist das vermutlich auf die Demokratie. Also es ist diese Unterscheidung von beiden, die eingeführt wurde, also von Joe Biden, diese Idee der Autokratie versus Demokratie. Und dann würde ich sagen, naja, aber dann haben wir ja ganz viele andere Systemrivalen, auch die wir als solche nicht bezeichnen. Ja.
Also dann ist Saudi-Arabien auch ein Systemrivale, habe ich bislang noch nicht gehört, aber vielleicht am nächsten Programm dann. Sprechen wir mal über Arbeit und Soziales. Da heißt es, man will zusätzliche Urlaubstage für Eltern, die Sorgearbeit verrichten. Man will flexible Arbeitszeitmodelle, also jeder Elternteil hat noch dazu Anspruch auf 6 Monate Elterngeld und erhält 6 weitere Monate, die frei verteilt werden können. Und insgesamt sollen die Gesamtzahl der Elterngeldmonate von 14 auf 18 erhöht werden. Das ist natürlich auch schon mal tatsächlich eine ordentliche Verbesserung für viele junge Familien, also frisch gebackene Familien sozusagen. Außerdem orientiert man sich an der europäischen Mindestlohnrichtlinie. Die sagt ja, eigentlich sollten es mindestens 60% des mittleren Einkommens in einem Land sein, die man als Mindestlohn wählt. Und deshalb kommt die SPD dann auf 15 €, die nun vorgeschlagen werden. Ja, 15 €, das ist der Respekt, den die SPD uns zollt.
Das Streikrecht darf nicht angegriffen werden. Da gibt es ja Bestrebungen, zum Beispiel von der CDU. Es geht auch darum, die Mitbestimmung der Betriebsräte auszubauen. Und auch interessant, man will die Behinderung demokratischer Mitbestimmung als Offizialdelikt einstufen. Das heißt, wenn dann eine solche Behinderung in einem Betrieb stattfindet, dann muss das nicht erst angezeigt werden, sondern die Staatsanwaltschaft kann das dann eigenständig verfolgen. Auch will man sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverträgen abschaffen. Zur Arbeitslosigkeit ist zu lesen, dass man natürlich da weiter auf Fördern und Fordern und all das hinausläuft. Also man verabschiedet sich nicht von Sanktionen. Das ist schade, dass man diesen Trip da weitergeht. Aber immerhin, die Versicherungsleistung des Arbeitslosengelds muss wieder gestärkt werden. Deshalb werden wir Zeiten einer Qualifizierung während der Arbeitslosigkeit nicht mehr auf die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds anrechnen, sodass sich der Anspruch auf Unterstützung durch die Arbeitslosenversicherung entsprechend verlängert. Da also ein bisschen mehr Druck aus dem Kessel. Jetzt ist noch interessant und sicherlich auch kein kleiner Schritt, sondern eher ein großer, dass man an die Minijobs ran will. Diese Minijobs, die jetzt, glaube ich, so 530 € im Monat dann bedeuten, die soll es eigentlich nur noch geben für Schüler, Studenten und Senioren. Denn wenn man diese Minijobs immer weiter aus ja, und das ist ja geschehen in den letzten Jahren, dass also man dann Geschäfte hat, die lieber drei Minijobs rausgeben statt eine volle Stelle. Da sagt man, diese Minijobs führen ja ganz klar in die Altersarmut. Deswegen soll der Minijob wirklich nur für die sein, die sich etwas dazu verdienen wollen. Aber es soll nicht eine Tätigkeit sein für die, die eigentlich mit einem normalen Arbeitsvertrag arbeiten könnten und auch wollen.
Blicken wir noch mal kurz auf das Thema Ausbildung und Studium, da wir ja viele junge Leute haben, die auch das interessieren dürfte. Da ist es ja derzeit so, man hat eine Mindestvergütung in Deutschland im ersten Ausbildungsjahr von 682 €, im zweiten von 805 € und im dritten von 921 €. Und schon 2019 forderte die SPD 660 € im ersten Jahr. Und das ist ja gerade mal das, was es heute gibt, was es knapp 6 Jahre später gibt. Das heißt, das, was die SPD vor 6 Jahren da gefordert hat, das ist jetzt erst Realität, bei jahrelang hoher Inflation. Das heißt, im Verhältnis zu dem, was die SPD da mal gefordert hat, bedeutet das einen Reallohnverlust. Und wir dürfen dann auch sehr skeptisch sein, wie da die Durchsetzungskraft in Zukunft aussehen wird, weil ja auch gesellschaftlich noch sehr breit diese Idee verankert ist von Lehrjahre sind keine Herrenjahre und da musst du halt mal den Gürtel enger schnallen. Und wir kennen all diese schrecklichen, schrecklichen Phrasen, was natürlich Unsinn ist. Also warum sollte jemand, der erst in der Berufsausbildung ist, nicht auch ein Anrecht auf ein gutes Leben haben?
Und ich frage mich, wie kann man da einen Satz reinschreiben, der da lautet, wir wollen deshalb die Mindestausbildungsvergütung anheben und wir erfahren aber nicht,
Ja.
wie hoch soll es denn sein? Und wäre nicht eigentlich mal eine Debatte nötig, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, darüber zu reden, warum ist überhaupt das alles so niedrig? Also die arbeiten doch, die verkaufen ihre Arbeitskraft da, das ist anstrengend, eine Ausbildung zu machen. Warum bekommen die nicht wenigstens den Mindestlohn? Also jetzt gibt es gewisse Ausbildungen, da ist das so, ja. Wenn man jetzt eine Bankerlehre macht oder so, dann sind das andere Zahlen als die, die wir jetzt hier aufgeführt haben. Und es gibt auch andere Branchen. Aber eigentlich müsste man doch sagen, nee, der Mindestlohn sollte für alle gelten. Oder sehe ich das falsch?
Nee, völlig richtig. Es gibt keinen sinnvollen Grund, aber das gilt ja generell. Also es gibt ja keinen sinnvollen Grund, warum man sagen sollte, junge Leute, die noch nicht ihre Arbeit vollständig erfasst haben und noch nicht die volle Leistung erbringen können, sollen deshalb nicht ordentlich leben können. Also
Ja.
das keinen einzigen sinnvollen Grund für. Das wäre dann halt eine Bürde, die das Kapital zu tragen hätte. Aber klar, ich meine, so geht's natürlich noch einfacher. Man hat das gesellschaftlich so verbreitet als Ideologie, dass man halt als junger Mensch keine Ansprüche zu stellen hat. Wir haben das auch ausgehalten, die harten Lehrjahre. Und dementsprechend kann man das so einfach immer so weiter perpetuieren, dass man die jungen Leute mit wenig abspeist.
Ja, ich meine, 682 Euro im Monat bedeutet, dass man darauf angewiesen ist, dass man zu Hause wohnt oder von zu Hause Geld bekommt, dass man wohnen kann. Oder klar, dann kann man Wohngeld beantragen oder so, aber man steht nicht auf eigenen Beinen. Also
ja,
und da
halt
gibt es ja noch Arbeitgeber, die erwarten, dass man noch ein Auto hat oder so, damit man auch selbst noch irgendwo hinfahren kann. Es ist wirklich interessant, dass man das etabliert hat, dass man die Betriebe dort ja im Prinzip so ein bisschen aus der Verantwortung rausnimmt und den Rest muss irgendwie der Staat entweder übernehmen mit Zahlungen oder die Eltern müssen einspringen. Da wissen wir ja dann auch, manche Eltern können nicht oder wollen nicht einspringen und dann ist man der Gelackmeierte. Ja. Bei den Studenten, wie sieht's denn da aus? Also BAföG, ja, da will man auch mal was machen. Und zwar soll das so sein, dass man die Höhe des BAföGs immer anpasst an die steigenden Lebenshaltungskosten. Ja, hoffen wir, dass das stattfindet. Wir können ja mal darauf schauen, wie das jetzt gerade ist. Da gab es kürzlich mal eine Untersuchung. In 73 von 90 Unistädten liegt zum Beispiel die durchschnittliche WG-Zimmermiete über der Wohnkostenpauschale, die gezahlt wird. Jetzt will die SPD eine automatische Erhöhung der BAföG-Wohnkostenpauschale. Man wird sehen, wie weit das trägt. Ein bisschen lustig fand ich dann tatsächlich den Satz: Das erfolgreiche Bundesprogramm Junges Wohnen wollen wir fortsetzen und aufstocken, um bezahlbaren Wohnraum für Auszubildende und Studierende zu schaffen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich noch nie von diesem Bundesprogramm gehört hatte.
Ich auch nicht.
Es war mir aber dann auch sehr schnell klar, warum ich noch nie davon gehört habe. Es ist nämlich so winzig. Ja, also dieses Programm ist aufgelegt mit 500 Millionen Euro von 23 bis 25. Also es wird dann noch auf 3 Jahre gestreckt. Und dann habe ich einfach mal Perplexity gefragt, wie viel Wohnungen a 45 Quadratmeter man damit bauen kann. Und Perplexity hat dann so nach den Kriterien, was eine Wohnung heute kostet, pro Quadratmeter gerechnet. Und man kann also mit diesen 500 Millionen 3.500 Wohnungen bauen. Jetzt fließt das ja noch in Sanierungen und alles Mögliche hinein. Das heißt also, wir haben jetzt gerade in Deutschland 4 Millionen Studenten und Auszubildende. Und man lobt sich jetzt selbst für ein Programm, mit dem man mal gerade 3.500 Wohnungen bauen kann. Das ist doch wirklich ein Witz.
Ja, aber du meintest das schon, oder du hast es eben gesagt, von 23 bis 25, es waren ja schon 500 jährlich, 500 Millionen,
nicht auf alle 3 Jahre gestreckt. Ah, jährlich, okay, jährlich. Ja.
Also, das ist schon trotzdem was anderes, aber natürlich, also selbst wenn man das jetzt hochrechnet und sagt, ja, das wären dann 3.500 Wohnungen und die wären jetzt, das wäre 3 Jahre lang so gelaufen, dieses Programm, das wären dann halt insgesamt 10.000 Wohnungen oder 10.500 in ganz Deutschland für junge Studierende und Auszubildende. Das ist ja offenkundig deutlich unter jedem.
Ja, und das sind ja nur so Förderungen, die irgendwo einfließen. Also wahrscheinlich wäre sogar noch besser gewesen, der Staat hätte wirklich diese Wohnungen gebaut einfach und hätte nicht irgendwo was hinfließen lassen. Das ist ja, eigentlich gibt es eine Grundregel. Wenn wir über Bundespolitik sprechen und irgendwo taucht ein Millionenbetrag auf, dann bedeutet das nichts. Also man kann erst ab mit einem Milliardenbetrag von Relevanz sprechen. Alles, was darunter ist, ist einfach nur schön, dass man es mal ins Wahlprogramm reinschreiben kann. Ein bisschen mehr Hoffnung macht da, dass man das Vorkaufsrecht für Kommunen stärken will. Auch da erfahren wir nicht so genau, wie denn. Und es gibt ja tatsächlich staatliches Bauen. Das möchte man auch weiter verfolgen oder das will man so richtig erst in Gang setzen. Und zwar ist der Wunsch da, eine bundeseigene Wohnungsgesellschaft zu schaffen. Und da sollen Wohnungen für Angestellte und Beamte des Bundes entstehen. Immerhin würde man also da dann zeigen, dass man staatlich bauen kann. Und dann frage ich mich ja, warum dann nicht noch viel mehr? Zudem ist ja auch im Programm zu lesen, dass man serielles und modulares Bauen fördern will. Da gibt es also doch wunderbare Möglichkeiten, nicht 3.500, sondern vielleicht mal 35.000 Wohnungen zu errichten, staatlich gebaut. Und dann kann man ja mal gucken, ob das nicht vielleicht viel effizienter ist, als irgendwelche Gelder zu irgendwelchen Immobilienkonzernen zu geben, damit die angeblich sozial bauen.
Thema Klimaschutz. Da heißt es, die Energiepreise sollen gesenkt werden und dabei wird aber auf erneuerbaren Strom gesetzt. Wie soll das genau stattfinden? Nun, das Netzentgelt soll auf 3 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Also das Netzentgelt ist ja die Gebühr, die für die Nutzung des Stromnetzes erhoben wird und damit wird der Betrieb, die Wartung und der Ausbau des Stromnetzes finanziert. Und erneuerbare Energien, die verlangen nun mehr Ausbau und gerade in Nord- und Nordostdeutschland, wo viele erneuerbare Energieanlagen installiert sind, sind die Netzentgelte noch oft höher als in anderen Regionen. Und hier soll eine Deckelung helfen. Das heißt also, der Staat deckelt dann dieses Netzentgelt. Es sind konsumtive Staatsausgaben. Der Staat macht entweder Schulden oder er holt sich halt über Steuern mehr Geld, zum Beispiel von den Reichen, wie es ja durchaus geplant ist. Und dann wird quasi der Industrie geholfen, den Standortnachteil auszugleichen. Das soll dann quasi dazu führen, dass langfristig grüne Energie so günstig wird, wie es nicht grüne Energie ist und dass man auf diese Art und Weise dann langfristig so eine Angleichung schafft. Und ganz generell sehen wir, dass man bei der SPD etwas skeptisch ist, was so Themen der CO2-Abscheidung angeht. Also es ist ja die Debatte, sollte man CO2 einsparen, also gar nicht erst emittieren, oder sagt man, ja, man kann es ja auch emittieren, aber dann muss man sich Technologien entwickeln, wie das wieder gespeichert werden kann, Carbon Capture etc. Da setzt die SPD ganz klar darauf, von vornherein die Emissionen zu verhindern, wo man natürlich sich mit den Liberalen und Konservativen ein bisschen beißt, die im Regelfall sagen, ja, mit der tollen Innovationskraft etc. wird man das langfristig schon noch hinbekommen, dann auch CO2 einzuspeichern, wieder nachdem es bereits emittiert worden ist, oder abzuscheiden.
Ja.
Und in der SPD setzt man sich zusätzlich für E-Mobilität und grünen Stahl ein.
Ja, es geht ja schon um industriepolitische Maßnahmen, nur da keine Zahlen stehen oder wir nur mal von diesem Deutschlandfonds ein bisschen was erfahren, ist die Frage, ob man wirklich verstanden hat, wie groß die Transformation sein muss, um das zu erreichen, was man will, nämlich man schreibt, wir in Europa stellen unsere industrielle Produktion in hohem Tempo auf klimafreundliche Verfahren um. Ist das wirklich der Fall? Schafft man das mit diesen Schritten, die hier ausbuchstabiert sind? Oder müsste es nicht sehr, sehr viel mehr Geld sein, das man in die Hand nimmt? Da auch viel mehr Planung müsste wahrscheinlich rein, um das zu tun. Das wird nicht einfach gehen, indem man so ein bisschen Geld auslegt und die privaten Investoren geben was dazu und dann entsteht es schon. Man darf da skeptisch sein. Man versucht natürlich auch zu schauen, dass man ja jetzt nicht so eine große Abwanderung produziert, dass einfach jetzt die Unternehmen sagen, ah ja, dann produzieren wir es irgendwo außerhalb der EU und dann kann die EU es wieder importieren. Es heißt nämlich im Programm, es nützt dem Klima aber nicht, wenn die Produktion ins Ausland abwandert und dort mehr Treibhausgase ausstößt. Deshalb stärken wir den unbürokratischen CO2-Grenzausgleich und schützen so die europäischen Unternehmen vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber der Produktion aus Ländern mit geringeren Klimaschutzauflagen, so lange, bis die weltweiten Spielregeln fair sind. Das hat ja bereits 2023 auf EU-Ebene begonnen und soll dann 2026 voll implementiert werden. Also die Idee ist hier tatsächlich, dass man dann diese Importe zum Beispiel von Zement oder Stahl, also die energieintensiven Importe, extra bepreist, sodass es sich dann nicht lohnt, dass die das jetzt alles im Ausland verdrecken für billig Geld und dann glauben, sie könnten das einfach wieder so in die EU importieren.
Ja, noch eine Bemerkung zur Geopolitik. Also von dieser unterstellten Russland-Connection der SPD kann da keine Rede sein. Die Ukraine-Unterstützung, die wird mehrfach bekräftigt. Das war ja eine ja, der verrücktesten Diskursgegenstände der vergangenen Jahre, dass man da immer so getan hat, als sei Olaf Scholz eigentlich so ein Büttel Putins, obwohl der halt einfach nur gesagt hat, ja, man ist schon für die Unterstützung der Ukraine, aber man hat halt schon gewisse Ängste vor Ausweitungen dieses Krieges und tanzt da so auf Messerschneide. Da hätten Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Co. sicherlich viel besser getanzt und noch für viel mehr Frieden in der Welt gesorgt. Ja, ja. Und genau deshalb schließt er dann auch die Taurus-Lieferungen aus. Das wird ganz klar nochmal im Programm festgehalten. Ja. Auch bezüglich der Aufrüstung, die in der Zukunft stattfinden soll, ist man da im Programm zurückhaltender als bei CDU und Grünen. Zum Beispiel die Grünen, die sagen, ja, das NATO-2%-Ziel soll weit übererfüllt werden. Robert Habeck sprach kürzlich von 3,5%. Und bei der SPD heißt es dazu, wir setzen uns auch zukünftig für eine nachhaltige Verteidigungsfinanzierung von mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes ein. Das heißt also, diese Idee, dass da jetzt weit drüber hinaus geschossen wird, die, da ist hier nichts von zu lesen. Da hat man ja auch immer gemischte Signale gegeben. Also zum Beispiel nach Beginn des Ukraine-Krieges hatte ja Scholz direkt im Bundestag gesagt, man wird langfristig mehr als 2% zahlen, man wird das Prozentziel übererfüllen. So genau ist das hier nicht gesagt.
Ja. Kommen wir noch zu zwei Kuriositäten. Mein Lieblingsthema Bürgerräte. Da heißt es, wir wollen Bürgerräte als festen Bestandteil unserer Demokratie etablieren. Geloste Bürgerräte beraten zu schwierigen Themen und stärken das Vertrauen in die Demokratie. Sie machen Demokratie erlebbar, indem sie Menschen mit unterschiedlichen Positionen zum Austausch einladen, zur Kompromissfindung ermutigen und erreichen, dass der Interessenausgleich als Kern der Demokratie verstanden wird. Ja, das ist natürlich bei vielen Fragen keine Interessenausgleich gibt, sondern einfach auch einen Antagonismus, den man als solchen erkennen muss. Gut, geschenkt. Wir wissen, diese Bürgerräte sind schöne Veranstaltungen, über die man mal ein bisschen berichtet, dann aber die Wirksamkeit, naja, also wir können auch Beschäftigungstherapie dazu sagen, ne?
Ja, vielleicht gibt es ja wenigstens ein bisschen Taschengeld dafür, wenn das schon da quasi so gelost werden soll. Also diesen Unsinn werde ich mir ganz sicherlich nicht antun, ohne dafür fürstlich entlohnt
zu werden. Doch, ich will dich da mal sitzen sehen, wie du dich da mal beratschlagst, wie wir mal alle an einem runden Tisch zusammenkommen. Da könnt ihr auch zum Beispiel über Ungleichheit reden. Es gibt da noch einen Vorschlag im Programm. Wir werden in einer globalen Allianz für Steuergerechtigkeit gemeinsam mit anderen Ländern die Einführung einer Milliardärssteuer vorantreiben. Da wünsche ich einfach viel Glück. Bin gespannt, was unsere amerikanischen Freunde dazu sagen. Ich sehe nicht so viele Chancen, aber naja.
Ja, und ich glaube, auch wenn man sich da sonst umguckt in die Welt, wird es relativ ruhig um einen, wenn man sowas fordert. Von daher, ja, das kann man ganz sicherlich vergessen. Ich glaube, als Fazit kann man sagen, es ist im Guten wie im Schlechten ein sozialdemokratisches Programm. Im Guten insofern, als es wirklich eine Entlastung für Arbeitnehmer dort gibt, dass Streikrecht hochgehalten wird und all das. Und natürlich im Schlechten in dem Sinne, dass dieser sozialpartnerschaftliche Gedanke sehr stark dominiert. Also es gibt keine größeren Antagonismen innerhalb der Gesellschaft, die da benannt werden.
Ja. Ich finde, es ist ein großer Schritt, wenn man Kapitalerträge gleich hoch besteuert wie Einkommen. Das ist genau richtig, das zu tun. Es ist eine, ja, moderate Industriepolitik, die hier angestrebt wird. Das ist nicht der große Wurf. Es fehlt auch das staatliche Bauen, definitiv. Es fehlen größere Investitionsprogramme. Es gibt auch einige Schnittmengen tatsächlich bei den Schuldenregeln mit Friedrich Merz. Also man ist da sich gar nicht so uneins. Insofern ist also auch da eine Koalition nicht unmöglich, will ich einmal sagen, aber wir werden sehen und zum CDU-Programm kommen wir natürlich auch noch. Jetzt wollen wir noch zum Schluss darauf verweisen, dass wir noch mehr zu bieten haben, nämlich hinter der Paywall. Da sprechen wir über Literatur. In Wohlstand für alle Literatur geht es immer um einen wichtigen Text. Diesmal im Januar wird es Timon von Athen von Shakespeare sein. Ein Text, der mit Ökonomie dann auch zu tun haben soll. Und in der Speakeasy Bar beantworten wir Publikumsfragen. Und dann sind wir auch wieder viel unterwegs.
Ja, wir freuen uns wahnsinnig. Und zwar am 16. Januar bin ich in Berlin, also in der Stadt, wo ich herkomme. Ich diskutiere mit Jens Gutlarek und Simon David Ressler in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Frage, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. Ich kann schon mal sagen, nein. Ob wir für Deutschland kämpfen würden, ich sage auch nochmal nein. Das heißt, darum geht es also bei dieser Veranstaltung. Am folgenden Tag diskutieren wir beide, Wolfgang, gemeinsam in Hamburg mit Sarah-Lee Heinrich und Sebastian Friedrich über die Frage, ob jeder seines Glückes Schmied ist. Und dann kommt am 29. Januar ein Knaller, kann man glaube ich sagen.
Ja, wir sind in Brüssel auf Einladung von Sibylle Berg und Martin Sonneborn. Und sollen, glaube ich, eine höfliche Revolution anzetteln. Wir schauen mal, wie das aussehen wird. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.